Hier ist der Deutschlandfunk. Am 6. Sonntag der Passionszeit, Palmarum, übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Martinskirche in Pfullingen. Die Predigt halten Pfarrer Hans-Martin Fetzer, Pfarrerin Katharina Dolmetsch-Heyduck und Pfarrerin Ulrike Kuhlmann.
Guten Morgen und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Gottesdienst in der evangelischen Martinskirche in Pfullingen. Pfullingen liegt am Fuße der Schwäbischen Alb, ein paar Kilometer südwestlich von Reutlingen. Die gotische Martinskirche hier stammt aus dem 15. Jahrhundert. Im Chorraum finden wir einen Schlussstein mit der Jahreszahl 1463. Wir erinnern uns heute am Palmsonntag daran, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Damals bejubelt von einer begeisterten Menschenmenge. In diesem Jahr sind Menschenmengen nicht erlaubt. Wegen der Corona-Pandemie üben wir das sogenannte Social Distancing. Auch Versammlungen in Kirchen sind nicht gestattet. Deshalb feiern wir diesen Gottesdienst heute ohne Gemeinde. Die Kirchenbänke sind leer. Das ist in der über 500-jährigen Geschichte dieser Kirche wahrscheinlich noch nie vorgekommen. Aber Sie sind ja da. An Ihren Radiogeräten können Sie mit uns feiern und wenn Sie möchten, auch gern mit uns singen. Schön, dass Sie da sind. Pfarrer Hans-Martin Fetzer, Pfarrerin Katharina Dolmetsch-Heyduck und Pfarrerin Ulrike Kuhlmann erinnern in ihrer Predigt an die letzten Tage im Leben Jesu, besonders an die schöne Tat einer unbekannten Frau und wie sie ihm in diesen schlimmen Tagen damit gut getan hat. Die Musik machen in diesem Gottesdienst Bezirkskantorin Bettina Meyer an der Orgel und Jörg Klei mit der Trompete. Es singt Julia Hinger, Sopran. Sie wird auch die Gemeindelieder für uns singen und Sie sind eingeladen mitzusingen. Zu Beginn hören wir jetzt Trumpet Tune von David Germann.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Mit dem Wochenspruch für die Karwoche begrüße ich Sie sehr herzlich zum Gottesdienst am heutigen Palmsonntag. Die Karwoche liegt vor uns. Sie wird auch Stille Woche genannt. Ungewöhnlich still ist es in diesen Tagen bei uns. Nur wenige Menschen sehen wir auf der Straße. Die meisten gehen nur zum Nötigsten aus dem Haus.
Ganz anders war es damals am ersten Palmsonntag. Die Menschen drängen sich auf den Straßen Jerusalems.
Sie sehen, wie Jesus in die Stadt einzieht und sie rufen: Hosianna, dem Sohn Davids. Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Hosianna, hilf doch. Mit dieser Bitte, mit diesem Ruf der Sehnsucht nach Heil, wenden auch wir uns in unruhigen, unüberschaubaren Zeiten an Gott.
Wir kommen zu Gott und singen: Tut mir auf, die schöne Pforte führt in Gottes Haus mich ein. Wir singen vom Lied 166 im evangelischen Gesangbuch, die Strophen 1 bis 3.
Wir beten mit Worten eines der ältesten christlichen Lobgesänge, dem Hymnus aus dem Philipperbrief. Sie finden den Philipperhymnus unter der Nummer 764. Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein,
sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an,
ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt.
Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz.
Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist.
Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.
Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Jesus Christus, Sohn Gottes und Mensch unter Menschen, Unsicherheit und Ängste treiben uns um. Was wird noch alles auf uns zukommen? Wie werden wir, unsere Familien und Freunde, unsere ganze Gesellschaft und die Wirtschaft, wie wird unsere ganze Welt die Corona-Pandemie überstehen? Hosianna, rette doch! So rufen wir und bitten dich, zieh bei uns ein. Erfülle uns mit deinem Geist der Zuversicht. Stärke uns durch die Kraft deiner Liebe. Schenke unseren Herzen Gelassenheit und Frieden. Und öffne unsere Ohren für deine gute Botschaft. Amen.
Rejoice, O daughter of Zion.
Lesung aus dem Matthäusevangelium im 21. Kapitel. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kam, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna, dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa.
Wir antworten auf die Schriftlesung und singen das Lied auf, ihr Christen alle. Sie finden es im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 536. Wir singen die Strophen 1, 6 und 8.
Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 14. Kapitel des Markus-Evangeliums. Und als Jesus in Bethanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben, und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat eine schöne Tat an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat.
Was muss das für ein Schock gewesen sein? Gerade hat die Männerrunde noch angeregt diskutiert, da kommt sie herein. Namenlos, wortlos und irgendwie anstandslos. Sie kommt von draußen, unterbricht die Gespräche, das Essen und Trinken, fragt nicht lang, sondern tut einfach, was sie in diesem Moment für richtig hält. Die Zeit scheint für einen Augenblick still zu stehen. Sie unterbricht durch ihr Hereinkommen nicht nur das gesellige Zusammensitzen der Leute im Haus, nein, sie durchbricht durch ihr Tun alle damals geltenden Konventionen. Als sie das Gefäß mit dem Salböl über dem Kopf von Jesus ausleert, erfüllt augenblicklich der köstliche Duft den ganzen Raum. All das teure Nardenöl gießt sie aus. Sie salbt Jesus damit. Nardenöl, das muss herrlich geduftet haben. Ein teures Gut von weit her, von den Phöniziern aus Indien importiert. Die Narde wird sogar in der Beschreibung des paradiesischen Gartens erwähnt, in der biblischen Liebesliedersammlung, dem Hohelied. Und so umweht ein Hauch von Paradies den Duft. Der ganze Jesus duftet und glänzt vom kostbaren Öl. Die namenlose Frau gießt all ihre Liebe, ihre Zuwendung, ihre Verehrung über Jesus aus.
Mit ganz anderen Empfindungen höre ich diese Geschichte als noch vor einer Woche. Eine Geschichte voller Zuwendung und Nähe. Eine Geschichte, in der Menschen gesellig zusammensitzen, miteinander reden, lachen und essen, einander nah sind und sich nahe kommen. All das, was wir zurzeit aus Rücksicht und Solidarität mit anderen unterlassen. Beim Hören der Geschichte aus der Bibel spüre ich die Sehnsucht nach solchem Zusammensein unter Freunden. Ich sehne mich danach, Zuwendung und Nähe auch wieder durch eine Umarmung oder einen Händedruck zu zeigen. Das Coronavirus hat unser soziales Leben ganz entscheidend verändert. Was vor wenigen Wochen zu unserem Leben selbstverständlich dazugehört hat, ist mit einem Mal etwas geworden, was wir vermeiden. Und zugleich etwas, wonach wir uns sehnen. Etwas besonders Kostbares. Mit Geld nicht zu bezahlen.
Die Frau unterbricht die Männer, als sie wie gewohnt zusammensitzen. Sind wir vor wenigen Wochen nicht auch unterbrochen worden in unseren Gewohnheiten? Die meisten Menschen reagieren ärgerlich, wenn ihr gewohntes Tun unterbrochen wird. Erst langsam kommt das Verständnis. So war das am Anfang der Corona-Krise ja auch. Die Leute damals, die mit Jesus im Haus Simons zusammensaßen, waren in dieser Hinsicht genauso wie wir heute. Sie ließen sich nicht gern unterbrechen. Ihr Ärger war groß, der Ärger über die Unterbrechung, der Ärger über das, was die Frau getan hat, der Ärger über die Verschwendung.
Jetzt muss ich eure Gedanken aber auch mal unterbrechen. Ärger ist ein gutes Stichwort. Ich kann den Ärger der Leute damals gut verstehen. Sie haben sich darüber geärgert, dass die Frau überhaupt nicht wirtschaftlich verantwortungsvoll gehandelt hat. Wie viel Gutes hätte man mit dem vielen Geld tun können? Das ganze kostbare Salböl auf einmal, musste das sein? Hätte sie ihre Zuwendung und Liebe zu Jesus nicht auch anders zeigen können? Um so ein Fläschchen mit Nardenöl zu kaufen, musste man damals das Jahreseinkommen eines einfachen Arbeiters hinblättern. Kein Wunder, dass die Leute, die um den Tisch sitzen, da nicht ruhig bleiben können. Sie waren ja selber noch vor kurzer Zeit Fischer oder Handwerker gewesen, hatten ihren Lebensunterhalt sauer verdienen müssen. Und dann waren sie Jesus gefolgt, hatten alles hinter sich gelassen, auch alle finanziellen Sicherheiten. Auf ihrem Weg mit Jesus sind sie jeden Tag Menschen begegnet, die richtig arm waren und die als Bettler noch nicht mal das Nötigste hatten. Wie gut hätten sie das Geld brauchen können, um denen zu helfen. Und jetzt müssen sie sowas miterleben. Ich verstehe ihren Ärger. Ich ärgere mich auch darüber, wenn Geld nicht dort ankommt, wo es dringend gebraucht wird. In diesen Zeiten bangen viele Menschen um ihre wirtschaftliche Existenz. Viel Geld wird von staatlichen Stellen in Aussicht gestellt. Aber wird es auch rechtzeitig dort ankommen, wo es so dringend gebraucht wird? Wird das Geld ausreichen? Wird es nützen? Und vor allem werden diejenigen davon profitieren können, die es am Ende am nötigsten brauchen? Ich denke an die ungewisse Zukunft der unzähligen Selbstständigen, an die Existenzsorgen von Kaffeebesitzerinnen und Restaurantbetreibern. Und ich denke an die Pflegerinnen und Pfleger in den Kliniken und an die ganzen Beschäftigten im Niedriglohnsektor, die unsere Gesellschaft am Laufen halten. Ja, wieder einmal geht es ums Geld, in der Geschichte damals und auch heute.
Vom Wirtschaftlichen her war es nicht besonders sinnvoll, was die Frau getan hat. Den Unmut darüber kann ich verstehen. Aber ich denke, dass diejenigen, die sich damals geärgert haben, gar nicht wissen wollten, warum die Frau so gehandelt hat. Sie sahen nur das verschwendete Geld. Jesus reagiert ganz anders. Er verteidigt die Frau gegen den Ärger der Leute. Und er begründet das auch. Jesus sagt in der Geschichte: Arme habt ihr alle Zeit bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an. Es geht darum zu erkennen, was zu welcher Zeit das richtige Handeln ist. Gutes tun kann man immer. Das war schon damals so und das ist auch heute so. Bei aller Sorge um uns selbst und unsere Lieben sind wir aufgerufen, nicht diejenigen aus den Augen zu verlieren, die der Corona-Krise noch viel unmittelbarer ausgeliefert sind als wir. Ich denke an Menschen, die kein Zuhause haben und auf der Straße leben. Wichtige Hilfen für den Alltag dürfen ihnen in Corona-Zeiten nicht mehr angeboten werden. Und ich denke an die Menschen, die einsam und allein in ihren Wohnungen sind. Jesus sagt: Arme habt ihr alle Zeit bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Es kommt auf unser Wollen an, auf unsere Bereitschaft, Gutes zu tun. Das ist jederzeit möglich. In den letzten Wochen gab es viele ermutigende Beispiele, wie Menschen anderen Gutes tun, wie sie menschliche Nähe zeigen und trotzdem auf Abstand bleiben. Gutes zu tun, sieht nicht zu allen Zeiten gleich aus.
Und ist es nicht genau das, was Jesus am Tun der Frau lobt? Dass sie zum richtigen Zeitpunkt das Richtige getan hat. Dass sie wusste, was dran war. Sie hatte sich etwas ganz Besonderes überlegt, um Jesus ihre Nähe zu zeigen. Eine wirklich schöne Tat. Das hat Jesus erkannt. Er sagt: Lasst sie. Sie hat eine schöne Tat an mir getan. Die Frau hat zwar den gemeinschaftlichen Männerabend unterbrochen, aber Jesus sieht das, was sie getan hat, als schöne Tat. Er sieht in dem, was diese Frau gewagt hat, eine heilsame Unterbrechung zum richtigen Zeitpunkt.
Ich frage mich, ob wir immer den richtigen Zeitpunkt erkennen für das, was wichtig ist. Vor ein paar Wochen, als Corona in unserem Alltag noch kein Thema war, habe ich einen geplanten Besuch mit einer Freundin immer wieder hinausgeschoben. Ich wusste zwar, dass eine Begegnung mir jetzt guttun würde, aber der Alltag war so voll von anderen Dingen. So vieles schien mir wichtiger zu sein. So vieles musste noch erledigt werden. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, dass ein Besuch, ein Nachmittag mit Freunden, eine gemütliche Kaffeerunde schon so bald nicht mehr möglich sein würde. Jetzt erkenne ich, wie wertvoll und wichtig Begegnungen und Beziehungen sind und dass ich mir oftmals viel zu wenig Zeit dafür nehme.
Ja, manchmal bin ich so in den Mühlen des Alltags drin, dass ich gar nicht merke, wie schnell die Zeit vergeht. Ich lasse günstige Gelegenheiten verstreichen, ich erkenne den richtigen Zeitpunkt nicht. Und erst beim Zurückschauen merke ich, was ich versäumt habe. Unsere Lebenszeit ist begrenzt, auch die Zeit für Begegnung und Beziehung. Manchmal wird es uns erst dann bewusst, wenn ein Mensch stirbt, der zu unserem Leben dazugehört hat. Auch wieder so eine Erfahrung, die wir oftmals als Unterbrechung des Gewohnten erleben, als schmerzliche Unterbrechung. Manchmal ist es ja möglich, dass Menschen einander noch am Ende ihres Lebens ihre Liebe und Nähe in besonderer Weise zeigen können. Das ist in Corona-Zeiten nicht selbstverständlich. In anderen Zeiten aber auch nicht. Denn die Voraussetzung dafür ist ja, dass wir den rechten Zeitpunkt dafür erkennen. Wie die Frau in der Geschichte. Sie hatte rechtzeitig begriffen, dass Jesus nicht mehr lange im Leben sein wird. Ihm selbst war das längst klar. Er sagt: Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis.
Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Jesus wird sterben, schon bald. Es könnte doch sein, dass die Leute, die sich über die Frau und ihre Verschwendung geärgert haben, genau das nicht verstanden hatten. Obwohl Jesus immer wieder davon geredet hat, dass er bald sterben wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie trotzdem ganz andere Dinge im Kopf hatten. Sie wollten einfach nicht daran denken. Sie haben es ganz weit weggeschoben, obwohl sie es eigentlich wussten. So wie wir das manchmal auch tun mit unangenehmen Wahrheiten, die wir eigentlich gar nicht hören wollen. Auch jetzt in der Krise fällt es uns schwer zu akzeptieren, dass wir sogar in unserer hochtechnisierten Welt nicht alles im Griff haben. Unser Leben ist sensibel und verletzlich. Wir alle sind sterblich.
Immer wieder erleben wir Unterbrechungen in unserem gewohnten Leben. Ärgerliche oder auch schmerzliche oder erschreckende Unterbrechungen wie jetzt durch die Corona-Krise. Ob die Unterbrechung des Gewohnten vielleicht auch zu einer heilsamen Unterbrechung für uns werden kann? Wer weiß. Vielleicht dadurch, dass wir wieder erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben, menschliche Nähe und Beziehung. Und dass wir wieder stärker wahrnehmen, dass das Leben verletzlich und kostbar ist. So wie damals im Haus Simons, als die Frau das gewohnte Beieinandersein der Leute unterbrach. Sie hat durch ihr Tun deutlich gemacht, Jesus wird sterben. Und genau das wollten sie nicht wahrhaben. Es war doch erst wenige Tage her, dass Jesus unter den Jubelrufen einer großen Menschenmenge in Jerusalem eingezogen war. Große Hoffnung hatte er bei den Menschen geweckt. Viele haben gedacht, dass jetzt der kommt, auf den sie schon so lange gewartet hatten. Der Retter von Gott, der neue König, der endlich Frieden bringen wird. Der Messias.
Der Messias. Messias heißt doch übersetzt der Gesalbte. Der Prophet Samuel hat in Gottes Auftrag einst David zum König gesalbt und vorher schon Saul. Die Könige Israels galten als die Gesalbten des Herrn. Für die Menschen, die die Szene damals beobachtet haben, muss doch klar gewesen sein, diese Frau übernimmt die Rolle des Propheten und salbt Jesus. Er wird für alle sichtbar zum Messias, zum Heiland.
Die Salbung zum König war das eine. Es wurde aber auch gesalbt, um einem anderen etwas Gutes zu tun. Ein Mensch, der gesalbt wird, spült Heilung, Wohlbefinden und Freude. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein, so heißt es in Psalm 23. Salbung, das ist ganz sinnlich erfahrbarer Segen von Gott. Auch kurz vor ihrem Tod wurden damals Menschen gesalbt. Dem sterbenden Menschen sollte damit noch einmal etwas Gutes getan werden. In der katholischen Kirche gibt es die Krankensalbung bis heute. Die Salbung ist ein starkes Zeichen. Wenn sie mit duftendem, kostbarem Öl geschieht, dann ist dieses Zeichen umso eindrücklicher. Jesus wird in der wenigen Lebenszeit, die ihm noch bleibt, genau das nötig haben, was diese namenlose Frau ihm jetzt gibt. Zuwendung und Liebe. Der Duft der Salbung wird lange zu riechen sein. Er wird Jesus begleiten auf dem schweren Weg, den er gehen muss, auch dann noch, wenn er von Gott und Menschen verlassen am Kreuz hängen wird.
Alle, die damals dabei waren im Haus Simons, hätten sofort verstehen können, um was es hier geht. Diese Frau salbt Jesus und spricht ihm mit dieser Zeichenhandlung Macht, Kraft und Ehre zu. Er ist der Gesalbte, der Messias. Das hat sie erkannt. Und sie hat auch erkannt, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, um Jesus etwas Gutes zu tun. Sie salbt ihn buchstäblich in letzter Minute, im Angesicht des Todes. Jetzt ist er da, der rechte Zeitpunkt. Denn die Schlinge beginnt sich schon zuzuziehen. Die Pläne sind schon gemacht, um Jesus zu verhaften und zu töten.
Die Frau handelt als Prophetin. Heißt das nicht auch, sie versteht schon vorher, was erst später geschehen wird? Sie versteht, dass Jesus sterben wird. Und sie versteht auch schon, was sein Tod bedeutet.
Stimmt. Viele haben das erst viel später verstanden. Man muss sich das ja mal vorstellen, dieser hoffnungsvolle Einzug mit den Jubelrufen und den Palmzweigen. Und wenig später stirbt der Hoffnungsträger am Kreuz. Für viele Menschen damals war sein Tod lediglich der gescheiterte Versuch, König zu werden. Für seine Jünger ist eine Welt zusammengebrochen. Sie haben erst später verstanden, was da wirklich geschehen ist. Die Frau aber, die damals die traute Männerrunde unterbrochen hat, sie hat nicht nur den rechten Zeitpunkt erkannt, um dem Todgeweihten noch etwas Gutes zu tun, sie hat auch schon verstanden, was der Tod Jesu bedeutet. Ob auch wir verstehen, was die Tat der namenlosen Frau uns zeigt? Jesu Leib wird im Tod zerbrochen, wie das Alabastergefäß. Sein Blut wird vergossen. In seinem Tod gibt er alles, was er hat. Er gibt sich selbst aus Liebe. Für euch gegeben, für euch vergossen. Wir denken an die Worte, mit denen Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, damit alle verstehen sollen, was sein Tod ist. Hingabe. Hingabe aus Liebe. Noch viel kostbarer als das Geschenk, das die Frau Jesus gemacht hat. Die Frau hat ihren kostbarsten Besitz gegeben. Jesus gibt sich selber. Für uns. Damit wir seine Nähe spüren. Damit wir sie spüren wie eine liebevolle Salbung und wie den Duft des Paradieses. Was für ein kostbares Geschenk. Amen.
Das nächste Lied ist aus den Neuen Liedern, 127, die Verse 1 bis 4. Du für mich, wie so groß ist die Liebe.
Das ist Kraft und Verzögerung.
Wir beten. Gott, unser Schöpfer, wir bringen vor dich die Not deiner Welt. Wir bitten dich für die Menschen, die an dem neuen Virus erkrankt sind. Für diejenigen, die ohne eine tröstende Berührung sterben müssen. Für diejenigen, die um einen geliebten Menschen Angst haben oder trauern. Für diejenigen, die besonders gefährdet sind. Sei den Kranken und Sterbenden nahe, auch wenn kein Mensch ihnen beistehen kann. Nimm die Trauernden in deine Arme. Tröste die Verzweifelten und schenke uns allen die Gewissheit, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann. Berühre uns mit deiner hingebenden Liebe. Lass uns deine Nähe spüren. Herr, wir rufen zu dir.
Kyrie, Kyrie.
Herr Jesus Christus, du bist für uns den Weg der Liebe und der Hingabe gegangen. Wir bitten dich für die Menschen, die in den Krankenhäusern und zu Hause die Kranken versorgen. Wir bitten dich für die Pflegerinnen und Pfleger, für die Ärztinnen und Ärzte, für diejenigen, die in Lebensmittelläden, Supermärkten und Apotheken arbeiten. Wir bitten dich für die Landwirtinnen und Landwirte, die für unsere Nahrung sorgen. Bewahre sie vor Erschöpfung und Resignation. Schenke gute Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung auch für diejenigen, die jetzt um ihre Existenz bangen müssen. Stärke den Zusammenhalt und die nachbarschaftliche Hilfe. Lehre uns, den rechten Zeitpunkt zu erkennen für das, was wichtig ist im Leben. Gib immer neue Ideen, wie wir einander nah sein können. Berühre uns mit deiner hingebenden Liebe. Lass uns deine Nähe spüren, Herr, wir rufen zu dir.
Heiliger Geist, du verbindest uns über alle Grenzen hinweg. Bewahre uns davor, nur unsere eigene Not zu sehen. Unterbrich heilsam unsere Gewohnheit, nur auf uns selbst zu schauen. Wir bitten dich für die Menschen, die wir fast schon aus dem Blick verloren haben, seitdem die Corona-Krise uns beschäftigt. Die Menschen in den Flüchtlingslagern, diejenigen, die im Krieg ihre Heimat und ihre Hoffnung verloren haben. Diejenigen, die wegen ihrer Religion oder ihrer politischen Meinung verfolgt werden. Diejenigen, die in Ländern leben, in denen das Gesundheitssystem am Boden liegt und die jetzt auch noch mit der Ausbreitung des Virus zu kämpfen haben. Stärke die vernünftigen und umsichtigen Kräfte in Politik und Wirtschaft. Gib denjenigen, die entscheiden müssen, Weisheit und Weitsicht. Mach uns bereit zu helfen, über alle Grenzen hinweg. Berühre uns mit deiner hingebenden Liebe. Lass uns deine Nähe spüren. Herr, wir rufen zu dir. Alles, was uns bewegt, schließen wir ein, wenn wir jetzt gemeinsam beten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Verleih uns Frieden. Wir singen am Ende dieses Gottesdienstes die Bitte um den Frieden.
Verleih.
Geht in diesen Tag und in die vor uns liegende Passionswoche unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Sie hören den Deutschlandfunk. Am sechsten Sonntag der Passionszeit, Palmarum, übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Martinskirche in Pfullingen. Die Predigt hielten Pfarrer Hans-Martin Fetzer, Pfarrerin Katharina Dolmetsch-Heiduck und Pfarrerin Ulrike Kuhlmann. Die kirchliche Leitung hatte Rundfunkpfarrerin Dr. Lucy Panzer. Die redaktionelle Verantwortung hatte der senderbeauftragte Pfarrer Reinhold Trost-Trautwein. Wenn Sie nun mit der Gemeinde in Pfullingen sprechen möchten, können Sie dort bis 13 Uhr anrufen unter der Telefonnummer 07121 780 70. Noch einmal 07121 780 70.